macht ja eigentlich. Und in der nächsten Woche werden wir eben mit den Texten beschäftigen. Wir werden anfangen, mit diesen Texten zu beschäftigen. Und es handelt sich vor allem um die kulturkritischen Texte, sagen wir, der letzten Periode seines theoretischen Schreibens. Ich werde präzisieren, um welche Texte es sich handelt, aber auf jeden Fall nicht um die therapeutischen Texte oder Texte, die sich in erster Linie, meinetwegen, mit der Theorie, mit den medizinischen Problemen, mit dieser ganzen Problematik der Übertragung und so weiter beschäftigen, sondern es handelt sich nur um kulturkritische Texte. Und die stehen in einer Tradition, die nicht unbedingt etwas zu tun hat mit seiner Therapie und mit seiner psychoanalytischen Methode, wenn man sogar will. Ich versuche eben zu zeigen, welche Tradition. Und ich möchte, dass Sie vielleicht, wenn Sie nächstes Mal kommen, einfach sich überlegen, ob Sie vielleicht ein Referat machen, weil sonst ist es ein bisschen schwierig und langweilig, wenn ich nur allein rede und die Diskussion ist irgendwie auch dadurch unterdrückt. Also wenn wir schon über die Kulturkritik sprechen, dann sozusagen die Sprengung der Autorität. Dann die beste Art, Autorität zu sprengen, ist ein Referat zu halten. Und wenn Sie bereit sind, das zu tun, dann machen wir das, verabreden wir das nächste Woche. Am besten eben bestimmte Texte von Freud darzustellen. Und wenn man spricht über Kulturkritik, dann fragt man sich, was die Kultur ist. Und es ist eben die Frage, die mich heute beschäftigen wird. Nun, es ist eine Frage, die sich nur stellen kann in einer gewissen Tradition, immer schon. Ja. Und diese Tradition in Europa ist eine platonische. Wenn man aber diese Tradition mit anderen vergleicht, dann merkt man, dass der Unterschied nicht so groß ist. Und wir können uns sozusagen ruhig auf unsere eigene Tradition uns verlassen. Wir haben Platon mal gemacht, ein Semester lang. Ich möchte Sie aber, diejenigen, die da waren und nicht, die nicht da waren, an ein paar Punkte erinnern, die mit Platon zu tun haben und die für das Weitere eben zentrale Bedeutung haben, nämlich die Frage, woher kommt das Gute? Und wenn man zunächst einmal pauschal die Frage beantworten will, was ist die Kultur, man kann sagen, die Kultur ist eine Norm, ist eine Normativität im weitesten Sinne des Wortes. Das heißt, ein Mensch der Kultur zeichnet sich dadurch aus, dass er gewissen Normen, und zwar verständlichen, kommunizierbaren Normen, folgt in seinem Benehmen. Ja, benimmt sich gut beim Tisch, ja, nicht wahr, weiß, wie man richtig essen soll, er weiß, wie man sich richtig kleiden soll, er weiß, wie man seinen Tag organisieren soll. Er folgt gewissen Normen. Sein Benehmen ist verständlich für uns. Ja, jetzt im Unterschied zu unkultivierten Menschen, von denen wir zunächst einmal annehmen, zu Recht oder zu Unrecht, das spielt aber keine Rolle im Rahmen dieser Überlegung, dass er diesen Normen nicht folgt, ja, und nicht weiß, wie man sich kleiden soll, und nicht weiß, wie man sich beim Tisch benehmen soll. Diese Normativität funktioniert auf allen Ebenen, ja, unseres Lebens. Wenn wir Wissenschaft treiben, dann treiben wir diese Wissenschaft nach bestimmten Regeln, entsprechend einer gewissen Methodologie, einer gewissen Kultur. Die wissenschaftliche Kultur besteht darin, dass ich fähig bin, logisch zu denken, systematisch zu denken, richtige Annahmen am Anfang meiner Untersuchung einzuführen, dass sie richtig entwickeln, dann Experimente zum Beispiel durchführen, dann die methodologisch richtig interpretieren und so weiter. Das heißt, dieser ganze Zusammenhang, diese Fähigkeit, eine wissenschaftliche Untersuchung durchzuführen, das ist die wissenschaftliche Kultur. Und das Gleiche bezieht sich auf die Kunst. Ja, Kunst ist auch ein Bereich der Normativität. Ich muss wissen, ja, was es bedeutet, ein Kunstwerk herzustellen. Das heißt, welche Normen existieren in dieser Gesellschaft, in der ich lebe, um ein Kunstwerk herzustellen. Zum Beispiel in unserer Gesellschaft, in der wir jetzt leben, diese Norm besteht darin, nicht normativ zu sein. Das heißt, ich muss die Norm zunächst einmal ermitteln oder ich muss sie kennen. Und ich muss sie gut kennen, ich muss sie im Grunde besser kennen, als diejenigen, die diese Norm folgen. Das wäre dann sozusagen schlechte Künstler. Und ich muss sie gut kennen. Ich muss einen Abstand von diesen Normen nehmen und ich muss etwas produzieren, was von der Gesellschaft als nicht normativ, nicht traditionell, innovativ, abweichend, wie auch immer, diagnostiziert wird und dann habe ich einen künstlerischen Erfolg. Ja, das heißt, es ist eine im Grunde einfach formalisierbares Verfahren, wie man mit der Kunst heute umgeht. Das Gleiche erstreckt sich auf alle anderen Bereiche. In diesem Sinne ist die Kultur im weitesten Sinne des Wortes, ja, ist die Kultur gleich Ethik, gleich Moral. Sie ist gleich Ethik, weil sie mit der Norm zu tun hat und mit einer gewissen Entscheidung, der Norm zu folgen. Und derjenige, der Norm folgt, scheint uns sozusagen moralisch, ethisch gut zu handeln. Zum Beispiel ein Künstler, der innovativ, abweichend und so weiter arbeitet normativ und in diesem Sinne, er ist gut, ja, er ist auch moralisch gut. Wissenschaftler, der sozusagen Experimente richtig durchführt und so weiter, ist gewissenhaft, ja, ist auch gut. Also die Kultur ist im Grunde so etwas wie Ethik, ja, so etwas wie Ethik, im weitesten Sinne des Wortes, so etwas wie Moral. Und Sie wissen, dass die Kultur kommt ja nicht wahr aus der Landwirtschaft, ja, nicht wahr? Das ist zunächst einmal ein landwirtschaftliches Termin. Und es handelt sich um die Kultivierung bestimmter Kulturen, ja, landwirtschaftliche Kulturen, Kultivierung auf der Erde. Das heißt, die Erde oder diese Kulturen, sie werden in eine gewisse Form gebracht, die eine richtige Form ist. Und diese richtige Form ist ja auch eine Lebensweise verbunden, die eine richtige, gewissenhafte Lebensweise ist. Man kann also ohne weiteres Kultur mit Moral und mit Ethik identifizieren. Die Kultur ist die Frage nach dem Guten, nach dem Richtigen, nach dem Normativen, nach dem, was man tun soll, im Unterschied zu anderen Varianten des Benehmens, eben nicht kultiviert. Nun, wenn man sagt, auf der einen Seite haben wir diese Norm, wir haben diesen Willen zum Guten, diese Moral, die die Kultur konstituiert. Auf der anderen Seite, was haben wir eigentlich auf der anderen Seite? Das ist eine interessante Frage. Das heißt, was ist Unkultur? Unkultur, Nichtkultur, Unkultur ist die Summe all dessen, was barbarisch ist. Und barbarisch ist alles das, was nicht normativ ist, aber was der Mensch eigentlich tut. Ja, nicht wahr? Das heißt, was der Mensch tut oder was alle anderen tun. Ja? man kann sagen, dass die Tiere, sie haben sozusagen, ja, ich, das sind nicht die Aussagen, die man beweisen soll, sondern wie die Opposition sozusagen. Man kann sagen, dass die Tiere keine Moral folgen, ja, quasi folgen ihren Instinkten, aber sie folgen keiner Moral. Wir können sagen, dass die Bäume, wenn sie wachsen, eben nicht kultiviert sind, ja, sondern einfach so wachsen, weil folgen keiner Moral. Wir können sagen, dass die Erde folgt keiner Moral, und wir können sagen, dass Himmel folgt keiner Moral. Das heißt, es gibt eine Masse der Gegenstände, der Lebewesen, ja, der Phänomene, die folgen keiner Moral, sie existieren schlechthin. Sie haben sozusagen keinen moralischen Grund, überhaupt zu existieren. Manchmal, wenn zum Beispiel jemand Messer und Gabel nicht richtig verwendet beim Essen, ja, wir sagen, das ist nicht kultiviert, und wir sagen, du musst Gabel und Messer so verwenden und nicht anders verwenden. Ja. Und dann hört er auf, sie so zu verwenden, wie er sie früher verwendet hat, und beginnt sie neu zu verwenden. Das heißt, dieses Phänomen hört auf zu existieren. Ja, wir sagen, dieses Phänomen hat keinen kulturellen Grund, hat keine kulturelle Legitimation, und in diesem Sinne muss aufhören. Genauso, wir können sagen, ja, warum malst du immer wieder das und jenes, das ist schon passé. Ja, das ist passé, und es ist in unserer Kultur unkultiviert, etwas zu tun, was passé ist, was aus der Mode gekommen ist. Du musst aufhören, das zu tun, und hört tatsächlich auf. Ja, das heißt, wir haben hier mit Phänomenen zu tun, deren Existenz abhängig ist von der moralischen Grundlage, von der moralischen Entscheidung dafür oder dafür. Wir können aber nicht den Bäumen sagen, hören Sie bitte zu wachsen, oder werden Sie statt grün, zum Beispiel blau, ist es irgendwie kultiviert, oder dem Himmel sozusagen. Das heißt, es gibt viele Phänomene, deren Faktizität moralisch nicht in Frage gestellt werden kann. Und die bilden sozusagen den Bereich der Unkultur, im weitesten Sinne des Wortes. Das heißt, wir haben, also außermoralischen Bereich oder immoralischen Bereich. Kein Böse. Ja, es handelt sich nicht um das Böse in erster Linie, sondern es handelt sich einfach um eine pure Faktizität. Und das bedeutet, dass die Opposition Kultur und Kultur, Kultur und Nicht-Kultur, ist die Opposition zwischen, ist eine Übersetzung einer Opposition zwischen Norm und Faktum, zwischen Moralität und Faktizität. Alles, was seinen Ursprung hat in der Idee des Guten oder in der moralischen Entscheidung, gehört in die Kultur. Alles, was einfach da ist und weder moralisch angeklagt noch bestätigt werden kann, das ist sozusagen die Unkultur. Nun ist es ganz klar, dass die Herrschaft des Guten über die Welt sozusagen, also die Herrschaft der Kultur über unsere Existenz, mit der Idee verbunden ist, dass das, was gut ist, entscheidend und überwiegt. Und das, was nicht gut ist, nicht im Sinne, dass es böse ist, sondern im Sinne, dass es kulturneutral oder moralisch neutral ist, unterliegt. Und das ist ja die Grundaussage jedes Platonismus und jeder Religion im Grunde. Und da fragt man sich, woher kommt das Gute? Ja? Plato sagt, fragt sich, woher kommt das Gute? Zunächst einmal, was ist das Gute? Das ist ein sehr wichtiger Moment. Viele denken, dass das Gute bezieht sich auf den Bereich der Ziele. In erster Linie. Das heißt, gut zu handeln oder kultiviert zu fahren oder moralisch zu fahren, bedeutet sozusagen, ich weiß nicht, nett zu sein, ja, weil es das Wort ist. Das heißt, Entscheidungen zu treffen, die nach ihren Zielen gesehen gut sind. Das ist interessanterweise nicht die platonische Auffassung. Die platonische Auffassung besteht darin, dass gut zu sein ist das, was mir eben ermöglicht, zu herrschen. Gut zu sein ist das, was der Kultur die Kraft gibt, die Unkultur zu überwinden und sozusagen die Faktizität der Unkultur zu überwinden. Zum Beispiel, welche Beispiele Platon nimmt, ja, dafür sagt, dass sozusagen ein Schiff, nicht wahr, das gut gebaut ist, ist ja fähig tatsächlich zu schwimmen. Von gewissenhaften, moralisch richtig handelnden Erbauern dieses Schiffes. Und derjenige, der sein Schiff schlecht baut, wird untergehen. In diesem Sinne, wenn zum Beispiel Sokrates im platonischen Dialog gefragt wird, ob es nicht möglich wäre, böse zu sein und trotzdem siegen, ja, nicht wahr? Er beantwortet, das ist nicht möglich. Das ist nicht möglich, weil auch zum Beispiel ein Räuber, ein Bandit, ein Verbrecher muss gut sein, um seine Verbrechen gut durchzuführen. Ja? Das heißt, er muss auch rational handeln, er muss gut ausgerüstet sein, er muss gut planen. Er muss also der gleichen Logik, der Moral, der Ethik folgen in seinen Mitteln, um überhaupt siegen zu können. Das heißt, das Gute wird gedacht von Anfang an in der platonischen Tradition als eine Kraft, die mir die Möglichkeit gibt, die Kultur zur Herrschaft zu bringen. Das Gute ist eine real waltende eine reale Fähigkeit, die Unkultur, die Welt zu unterwerfen. Warum aber habe ich diese Kraft, woher kommt diese Kraft? Warum ist es möglich für mich, da ich sozusagen sehr zerbrechlich bin und sehr endlich bin, woher kommt diese Möglichkeit, für mich sozusagen die Unkultur, die Welt zu besiegen, die Faktizität zu besiegen. Sie kommt daher, dass, und das kommt sozusagen der Entscheidende von Platon, weil alles, womit ich zu tun habe, relativ vergänglich ist auch. Ja? Die Welt ist vergänglich, Bäume sind vergänglich, auch Himmel ist vergänglich, alles kann gedacht werden als vergänglich. Im Grunde ist das Faktische also nicht so stark. Die Faktizität ist zwar uns gegeben, aber in der Zeitperspektive geht alles Existierende unter. Was bleibt im Grunde, ist die Zeitperspektive selbst. Das heißt, es bleibt sozusagen das Leben nach dem Tode, nach dem Untergang. Es bleibt sozusagen die Metaphysik. Metaphysik ist das, was sozusagen jenseits des Todes, jenseits der Vergänglichkeit aller Phänomene, mit denen wir konfrontiert werden, jenseits aller Faktizität, der Ursprung dessen ist, was die Macht in dieser Welt ist. Prinzipien, Einsichten, Kenntnisse, Wissen, die nicht sozusagen in der Welt zu finden sind, in der Welt kann man nur Faktizität finden, aber jenseits des Todes, in der Virtualität, würde ich jetzt sagen, ja, im Reich der reinen Möglichkeit, in der Fähigkeit, der Untergang der Faktizität zu denken, entdecken wir die Möglichkeit einer Moral oder einer Kultur, das heißt einer Einsicht, die alles das transzendiert und überspringt, was tatsächlich stattfindet, aber kann auch nicht stattfinden. Daher kommt auch die ganze Lehre von der Logik und dem richtigen Benehmen, von der Norm, die ja Platon eben verkündet, die ändert sich nicht mit der Zeit. Zum Beispiel Wenn ich sage, A plus B gleich B plus A, dann ist es eine Wahrheit, es ist eine logische Wahrheit, eine mathematische Wahrheit, die nicht tangiert ist vom Untergang der Welt. Auch wenn Himmel und Erde untergehen, auch wenn alles, was existiert, nicht mehr existiert, A plus B ist gleich B plus A. Also diese Einsicht und diese Regel, die Regel der richtigen Mathematik, übersteigt jede Vorstellung von einem möglichen Untergang des Faktors. Das heißt, die Quelle des Guten und die Quelle der Macht liegt, sagen wir, in einem anderen. Diese Opposition Kultur und Kultur oder Kultur nicht Kultur ist traditionell verankert in zwei unterschiedlichen Genealogien. Das, was aus der Faktizität, aus dem, was tatsächlich ist, abgeleitet wird, ist rein faktisch, ist einfach da und es ist eher der Platz, an dem man leidet, wenn man sozusagen in der Gefangenschaft ist, was auch untergeht. Und alles, was jenseits des Todes sich behauptet, jenseits des Untergangs sich behauptet, jenseits der Grenzen des Faktischen zu finden ist, eben Logik, Methodologie, Kultur, Moral, das ist alles das, was uns Kraft gibt, um diese Herrschaft über die Welt sicher. Das heißt, die Kultur und diese Dualität, Kultur und Kultur, normative, faktische, diese Dualität wird metaphysisch gesichert. Entweder durch diese Idee des Guten, durch den Geist, als Opposition zwischen Geist und Materie zum Beispiel, oder religiös gesichert durch die Opposition göttliche-weltliche. Gott ist derjenige, der uns sozusagen das Gesetz gibt, und wenn wir unter diesem Gesetz leben, dann siegen wir. Wenn wir sozusagen von diesem Gesetz abweichen, verlieren. Das Entscheidende also für das Funktionieren der Kultur in der Tradition war dieser Dualismus des Ursprungs, der sich auch übrigens wiederholt hat in der Struktur der Gesellschaft. Und zwar, die königliche Macht kam von oben, sie kam von Gott, sie kam von der Idee des Guten. Das war sozusagen eine planende Macht, eine entscheidende Macht, eine gute Macht, die Macht der Herrschaft. Und sozusagen das Volk verkörperte das Materielle, das Faktische, das Weltliche und musste gehorchen. Also dieser Unterschied im Ursprung, Unterschied in der Genealogie, war entscheidend für die Stabilisierung des Unterschieds zwischen Kultur und Unkultur, zwischen Norm und Faktizität. Und garantierte diesen Bruch. Und der trennende Grenze war der Tod, wie gesagt. Das heißt, alles, was diesseits des Todes zu finden ist, ist bloß faktisch. Also keine Kultur, ist Unkultur. Kultur kommt aus dem Bereich jenseits des Todes, aus der Erinnerung, aus der Tradition, von den Ahnen, von Gott, von den Propheten, die fähig waren, sozusagen sich an das Vergangene zu erinnern und zukünftige vorherzusehen und so weiter und so fort. Von den Philosophen, die fähig waren, sozusagen das Ewige zu entdecken. Das heißt, der Tod ist das, sozusagen die trennende Linie zwischen diesseits und jenseits und gleichzeitig zwischen Unkultur und Kultur. Alles, was sozusagen diesseits des Todes ist, ist Unkultur, ist bloß Welt, ist bloß faktisch. Alles, was sich jenseits des Todes kommt, ist die Kultur. Daher zwei dieser unterschiedliche Ursprünge. Ein physischer Ursprung und ein metaphysischer. Na gut. Das war die traditionelle Lage, die dauerte tausende und tausende Jahre, und zwar überall. Ja. Als Opposition Geist-Materie, Gott-Welt und so weiter, die alle diese Oppositionen wiederholen, die Opposition Norm. Die radikale Kulturkritik beginnt dort, oder versucht eine radikale Kulturkritik beginnt dort, wo ich sage, es gibt nichts jenseits des Todes. Es gibt sozusagen keinen Ursprung, der keinen lebendigen Ursprung wäre. Das, was wir zu tun haben, ist rein faktisch. Also an dem Augenblick, an dem man sagt, die Menschen sind wie andere Tiere, der Unterschied zwischen kultivierten Bäumen und unkultivierten Bäumen ist illusorisch. Es macht überhaupt keinen Unterschied, wie man Gabel und Messer benutzt, wie man auch sie benutzt, isst man letztendlich und darum geht es ja und so weiter und so fort. Das heißt, an dem Moment, an dem ich sage, alles Kulturelle hat einen diesseitigen Ursprung, das ist der Punkt Nummer 1. Und der Punkt Nummer 2, es spielt im Grunde keine Rolle, wie man was macht. Im Endeffekt, es kommt so, wie es kommt. Das ist sozusagen der Beginn der Kulturkritik. Kulturkritik, radikale Kulturkritik beginnt eben mit dem Abstreiten des jenseitigen Ursprungs der Norm, der metaphysischen Verankerung der Norm. Naja, schon wenn man zum Beispiel mit Darwin sagt, im 19. Jahrhundert, ja, dass der Mensch kommt ja nicht wahr vom Affen und dass es zunächst einmal so etwas halt war wie die Bakterie, die sich irgendwie entwickelt hat zu einem Dinosaurier. Und aus diesem Dinosaurier hat sich irgendwie die Affen entwickelt und aus der Affen sind irgendwie die Menschen entwickelt. Dann scheint es unplausibel zu sein, dass die Menschen einen anderen Ursprung haben oder etwas überhaupt im Menschen einen anderen Ursprung haben könnte, als diese diesseitige Ursprung. Ja, das ist der Beginn der Kulturkritik. Das heißt, die Kulturkritik funktioniert immer, und zwar nur immer. Es gibt keine andere Variante der Kulturkritik überhaupt. Funktioniert als Genealogie. Es ist auch nicht zufällig, dass sozusagen der zentrale kulturkritische Text, und wir haben diesen kulturkritischen Text auch gelesen, heißt Genealogie der Moral von Nietzsche. Was ist die Genealogie? Genealogie als grundsätzliches kulturkritisches Verfahren besteht darin, dass ich nachweise, dass alle Elemente der normativen Kultur so oder so abgeleitet sind von der Faktizität. Das heißt, dass dieser Bruch zwischen dem Faktischen auf der einen Seite und der normativen auf der anderen Seite ist illusionär. Es gibt zwar keine zwei Ursprünge, die sozusagen der Dualismus sozusagen der Norm oder der Faktizität garantiert, sondern es gibt einen Ursprung, das ist die Faktizität, das ist das, was tatsächlich da ist, das ist das Leben, ja, ich weiß, das ist das Wort. Und dieses Leben produziert irgendwie unter gewissen Umständen, aus gewissen Gründen, so etwas wie die Kultur, das heißt, so etwas wie die Vorstellung von der Kultur oder einer Illusion der Kultur. So. Wir können also dann sagen, dass die Kunst ist keine Norm, sondern die Kunst ist nur eine Form unter vielen anderen Lebensformen, in denen sich der Mensch zeigt, ja, als derjenige, der es de facto ist. Wir können sagen, dass die Moral ist eine gewisse Verhaltensweise, die nichts anderes ist grundsätzlich, jede andere Verhaltensweise und so weiter und so fort. Man kann sagen, dass man sozusagen im Museum oder in der Galerie oder im Kulturraum einfach so ist, wie man ist. Man beginnt zum Beispiel, und das beginnt schon mit der, nicht wahr, mit Kant, das beginnt mit der Theorie des Genies, ja, des künstlerischen Genies. Was beginnt, das, was man tut als Künstler, von seiner Natur abzuleiten. Man sagt, er tut das, weil es in seiner Natur liegt, so zu agieren als Künstler. Die Norm spielt keine Rolle, sondern die Veranlagung. Genetische Veranlagung, würde ich auch sagen. Natürliche Veranlagung. Und so auch in allen anderen Bereichen. Man führt plötzlich ein, den Begriff Begabung. Es gibt Menschen, die begabter sind als alle anderen. Sie sind nicht deswegen sozusagen zum Beispiel als Wissenschaftler oder sonst wie erfolgreicher, weil sie gut sind. Gut sind im Sinne kultiviert und fähig sind zu normativen Denken, sondern weil sie begabter sind. Sie reden zwar Quatsch zum Beispiel, aber diese Quatsch reden sie begabt. Ja. Sie haben sozusagen Talent und sie haben Inspiration. Sie inspirieren sich selbst, sie inspirieren die anderen. Und da fragt sich keiner mehr, ob es stimmt oder nicht stimmt, ob es methodologisch richtig ist oder nicht richtig ist, ob es moralisch vertretbar oder nicht vertretbar ist. Es ist einfach toll, inspirierend, cool. Ja. Das heißt, die Abschaffung der Norm oder vielmehr die Ableitung der Norm aus der Fakultät ersetzt der Unterschied zwischen Norm und Natur, zwischen Normativen und Faktischen, eigentlich durch einen anderen Unterschied, einen Unterschied in der Natur. Das heißt, die Natur selbst zeigt sich unterschiedlich. Unterschiedliche Menschen sind unterschiedlich begabt und so weiter. Und diese Wende, die zentral ist für jede Kulturkritik, zeigt schon die Schwierigkeiten, mit denen sich Kulturkritik jegliche Form beschäftigen muss. Nämlich das, was wir erwarten würden, was die Kulturkritik auch erwartet hat zunächst einmal, tritt interessanterweise nicht ein. Man könnte erwarten, dass wenn ich sage, es gibt keine Dualität des Ursprungs, es gibt nur einen Ursprung, und das ist sozusagen die Faktizität, das Normative hat keine eigene reale Verankerung, dann kann man sagen, alles wird gleich oder gleichwertig. Alles wird irgendwie gleich akzeptabel. Das ist sozusagen eine gewisse Utopie, ja, damit verbunden, dass man sagt, es gibt keine Hierarchien mehr, es gibt keine Wertigkeiten mehr, die mir die Möglichkeit geben zu sagen, du bist moralischer als ich oder ich bin moralischer als du. Es werden sozusagen alle Distanzen abgeschafft unter den Menschen. Die Menschen können endlich sie so zeigen, wie sie sind, ja, wie sie faktisch sind, jenseits jedes Zwangs, so zu sein, wie sie sein müssen oder wie sie sein sollen, entsprechend einer kulturellen Norm. Und das sozusagen wurde gedacht, ist eine große befreiende Leistung, die die Menschheit zusammenbringt und so sich selbst so zeigt, wie sie tatsächlich ist. Es ist nicht eingetreten und es ist nicht eingetreten, nicht nur sozial und gesellschaftlich, nicht nur auf der Ebene de facto schon sozusagen von, des faktischen Funktionierens der Sozialen, sondern es ist theoretisch nicht eingetreten. Das heißt, von Anfang an, schon im Diskurs der Aufklärung, schon im Diskurs, des 19. Jahrhunderts, genealogischen Diskurs des 19. Jahrhunderts, schleichen sich neue Unterscheidungen ein, die die alten Unterscheidungen ersetzen und erklären können. Denn der Unterschied zwischen denjenigen, die gewissen Normen folgen, und denjenigen, die das nicht tun, bleibt. Und zwar bleibt als eine faktische. Das heißt, wenn ich zum Beispiel jetzt sage, es gibt keinen Unterschied zwischen normativen und faktischen, und diese Basis, diese Dualität des physischen und metaphysischen ist illusionär, werde ich aber mit einer Wiederkehr der Kultur konfrontiert. Diese Wiederkehr der Kultur besteht darin, dass ich tatsächlich aber, wenn ich die Gesellschaften untersuche, einen Unterschied feststelle zwischen den Gesellschaften und den Menschen und so weiter, die normativ handeln und denjenigen, die das nicht tun. Und dieser Unterschied ist aber kein normativer Unterschied mehr, sondern faktischer Unterschied. Faktischer Unterschied muss aber auch faktisch erklärt werden, auf der Ebene des Faktischen. Das heißt, der gleiche Unterschied, der früher als ein Normative gesetzt wurde, wird jetzt als ein theoretisches Problem. Und zwar als ein Problem des Faktischen. Die Theorie über das Faktische kehrt hier wieder zurück. Und das bedeutet, dass jede Theorie, die versucht hat, die Kultur zu entkräften, indem sie die Kultur die Norm abschaffen wollte, oder die Verantwortung, metaphysische Verantwortung der Norm abschaffen wollte, wurde vor der Aufgabe gestellt, gleichzeitig zu erklären, warum dieser Unterschied de facto doch immer da ist. Und es ist ganz klar, wie unter dieser Konstellation diese Erklärungen ausgefallen sind, und alle diese Erklärungen sind gleich ausgefallen, also in gleicher Weise ausgefallen. Wenn wir zur Urszene der Moralität, der Ethik, Urszene der Ethik zurückkommen und sagen, da ist der Tod, da ist das Leben, da ist die Faktizität, die Seitigkeit und das ist das Jenseits, das ist das Metaphysische. Jetzt sagen wir, das Metaphysische ist weg, verloren. Was bleibt? Es bleibt allerdings nicht nur die Seite. Es bleibt auch der Tod. Das heißt, statt einer Dreistruktur, also diesseits, Tod, jenseits, bleibt nur Zweifel. Diesseits und Tod. Und es ist nicht schwierig einzusehen, wo die Kultur dann verwiesen wird. In den Bereich des Todes, der Krankheit, der Degenerierung, ja, etwa Entartung. Kultur ist die Summe der toten Konventionen, sagt man, ja, der toten Zeichen. Der Regel ohne Leben, ja, Normen ohne Inhalt. Die ganze Kultur zeigt sich sofort als Reich des Todes. Und deswegen geht die Kulturkritik erreicht nicht ihr Ziel. Ja. Warum und wie? Das heißt, die Kulturkritik erreicht nicht das Ziel, das ursprünglich gesetzte Ziel, der Kultur dem Leben anzugleichen und einen einzigen homogenen Raum des Lebendigen zu schaffen. Sondern dieses Reich des Lebendigen der Parousie, der Inspiration, der Begabung, der Natur, der Gesundheit, der Kraft, des Faktischen. Dieses Reich ist von Anfang an begrenzt durch die Totenkonventionen der Kultur, gegen die man kämpfen soll, die man überwinden soll, um dem Lebendigen den Weg zu ermöglichen. In diesem Sinne ist die Kulturkritik immer noch und auch und vor allem ein Kulturkampf. Es bleibt nicht bei der theoretischen Gleichstellung, sondern es wird noch ein Schritt, notwendiger Schritt gemacht zum realen Kampf. Und das sieht man paradigmatisch bei vielen führenden Kulturkritikern. Beginnen wir bei Marx. Der erste große Kulturkritiker der Neuzeit war. Und er hat sich gefragt, woher kommen die Herrscher? Woher kommt die Klassenstruktur? Woher kommt die Dominanz der Norm, die immer von sozusagen oberen Klassen gesetzt wird? Woher kommt sozusagen die Herrschaft des Guten? Und für ihn ist die Herrschaft des Guten immer die Herrschaft der herrschenden Klassen. Ja? Sozusagen, er hat einen typisch kulturkritischen Ansatz, paradigmatischen kulturkritischen Ansatz. Er sagt, das Gute ist nicht das Universalgut. Die Herrschaft des Guten bedeutet nicht, dass alle Menschen sozusagen Zugang zum Jenseits haben, genauso wie zum Diesseits, und daher kommt es. Sondern das Gute ist nur das Gute für die herrschende Klasse. Die herrschende Klasse herrscht aber nicht theoretisch, sondern faktisch. Das heißt, die metaphysische Herrschaft des Guten gründet sich auf eine faktische Herrschaft der herrschenden Klasse, zum Beispiel der Aristokratie oder des Bürgertums. Und diese faktische Herrschaft gibt diesen Klassen die Möglichkeit, das für sie gut ist, und zwar gut im Sinne der Herrschaft, darzustellen als etwas Universales. Das heißt, die Universalität des Guten wird abgeleitet aus der Faktizität der realen Herrschaft. Ja, das ist ein typisches genealogisches Modell und eben ein Vorbild für viele spätere kulturkritische Bemühungen. Nun, was sind aber diese herrschenden Klassen, historisch gesehen? Sie sind dialektisch gesehen, wie ich mal für Marx, tot. Sie sind tote Klassen, die von toten Konventionen getragen werden. Sie sind tot, weil sie der Bewegung des Lebens widersprechen, weil sie diese Bewegung des Lebens kontrollieren wollen und bändigen wollen. Das heißt, die proletarische Revolution, überhaupt jede Revolution, überhaupt jede historische Bewegung, wird verstanden als Kampf des Lebens gegen den Tod, als Aufstand der realen Zeit gegen eine tote Zeit, der Wiederholung einer Klassenherrschaft. Wer leben will, ja, wer sozusagen nach vorne will, ja, wer das Diesseitige will, muss sozusagen diese tote Konventionen abwerfen und weitergehen. Das Gleiche sieht man noch radikaler bei Nietzsche. Gesunde Natur, starke Naturen brauchen keine Moral, keine Metaphysik, keine Kultur. Sie sind fähig, von der Natur her fähig zu herrschen. Die Moral brauchen, die Kultur brauchen, um ihre Herrschaft auszuüben, sind kranke, schwache, totgeweihte, dekadente Naturen, die aus Ressentiment handeln, die nicht fähig sind, sich selbst zu behaupten, sie sind unbegabt, ja, weil es sind des Wortes, in das Feld lang getan. Und sie sozusagen kompensieren dieses Fehlen durch die Kultur, durch das Normative. Aber sie sind sozusagen effektiv und führen viele in die Irre. Deswegen triumphieren sie immer wieder, aber dann wieder nicht. Ja. Und das Leben entwickelt sich eben, nicht wahr, als ständiges Abwerfen des Todes, als ständige Überwindung des Todes. Und das bedeutet Überwindung der Kultur. Wie das bei Freud funktioniert, und bei Freud funktioniert es viel interessanter und viel subtiler, werden wir sehen. Wichtig ist aber zu sehen, dass Kulturkampf oder Kulturkritik, wie gesagt, weder faktisch, aber vor allem nicht theoretisch, wir beschäftigen uns mit der Theorie, fähig war, Gleichheit zwischen Kultur und Unkultur herzustellen, sondern die theoretische Kulturkritik, die zeigen wollte, dass die Kultur eine Form der Vertrauen